Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute zwei ganz besondere Gäste dabei, denn wir haben heute wieder eine Special-Folge und eine Interview-Folge. Bei uns sind Dorit Bauerecker und Christoph Stöber, ein ganz frisches Klavierduo. Und wir werden gleich mal über ihr neues Werk und ihr neues Programm reden. Hallo Dorit, hallo Christoph.
Hallo.
Hallo auch von mir.
Wollt ihr euch kurz vorstellen? Vielleicht starten wir mit Dorit. Wer bist du und wie kommst du zu Christoph?
Ja, genau. Also ich bin Dorit Bauerecker und wohne wie auch mein Kollege Christoph in Köln schon länger. Und ja, wir kennen uns auch schon länger, wobei wir eben noch nicht vor unserem Klavierduo Musik zusammen gemacht haben, aber uns eben für diese, sag ich mal, Leidenschaft eben zusammengefunden haben und ja, und das eben seit letztem Jahr.
Genau, ich bin Christoph Stöber, auch Pianist aus Köln, zum Studium hier hingekommen und ja, eigentlich ist die Geschichte, ich habe in einem Ensemble gespielt, das hieß Handwerk, das heißt immer noch Handwerk, ich bin da seit längerem schon nicht mehr, aber da hat Dorit mich vertreten in irgendeinem Konzert, weil ich nicht konnte. Und das war in so einem Künstlerdorf ein Projekt, wo ich dann doch ein Stück mitgespielt habe mit diesem Ensemble. Und da hatte ich dann ein anderes Stück zu proben oder zu üben. Und dann bin ich auf Dorit zugegangen und habe gefragt, kannst du mir da technisch weiterhelfen? Und das war eigentlich unser erster Kontakt, so wie ich mich erinnere, ne? Dass es wirklich Frage war oder so eine Hilfe, die ich von dir brauchte. Und dann war lange Zeit nur, dass wir uns innerhalb der freien Szene so in Köln immer mal wieder über den Weg gelaufen sind. Und ja, dann kam irgendwie dann die Idee, relativ synchron haben wir dann festgestellt, ja, ich will ein Klavierduo gründen. Mit wem? Kam mir die Dorit in den Sinn und dann habe ich ihr mal eine WhatsApp geschickt, lass doch mal treffen. Und so haben wir uns getroffen. Wieder.
Genau. Was hat euch da verbunden? Also habt ihr eine gleiche Herangehensweise? Seid ihr spezialisiert auf die gleiche Art von Musik? Oder war es einfach, hey, die kann was, die mag ich und ich möchte ein Klavierduo gründen?
Also es war sicherlich, also auf jeden Fall auch, dass wir da eine ähnliche Erfahrung von früher hatten. Also wir haben beide früher auch Klavierduo gespielt, recht intensiv, also noch vor dem Studium. Und bei beiden ist es so, dass wir das eben als sehr was Positives und ja in Erinnerung haben und dann eben zufälligerweise beide diesen Gedanken hatten, ach, das wäre schön, das mal wieder zu machen. Mhm. Und uns verbindet schon auch dann wiederum, dass wir beide eben auch viel zeitgenössische Musik schon lange spielen und da also auch viel gemacht haben. Und unser Programm, dieses erste Programm, das lebt eben auch von der Gegenüberstellung eben von deutlich auch zeitgenössischer Musik, aber eben auch mit Klassik. Das ist ja unserer beider Wurzel, die klassische Musik.
Da habe ich natürlich gleich eine Anschlussfrage, weil wenn man so erstmal, bleiben wir mal kurz bei der klassischen Musik. Wie kommt man als jüngerer Mensch, sage ich jetzt mal heutzutage, so zur klassischen Musik? Habt ihr da irgendwie vom Elternhaus was mitbekommen, dass die vielleicht schon MusikerInnen waren oder dass es irgendwie eine große Plattensammlung von klassischer Musik gab oder CDs? Oder wie ist das gekommen? Wie ist es zur Klassik gekommen?
Also bei mir war es so, ich habe mit 5 angefangen, Klavier zu spielen. Oh. Und das war ein Geschenk irgendwelcher Freunde meiner Eltern, ein Klavier. Mhm. Relativ altes, kein tolles Instrument, aber dann damit verbunden Klavierunterricht in meiner Heimatstadt. Und ich war nie so ein großer Musikhörer. Also in meiner Familie war also viel ruhig. Da wurde Musik eher höchstens mal aktiv gehört, aber so im Hintergrund lief da auch nichts. Also ich habe klassische Musik wirklich vom Machen so kennengelernt. Mhm. Und das zieht sich bis heute durch. Also ich höre im professionellen Sinne aktiv Musik, aber dieses Recreation, ich genieße jetzt mal, ich lege mich aufs Bett, es passiert relativ wenig bei mir irgendwie.
Ach, spannend.
Aber dann hat sich das auch geöffnet. Also ich habe früher, ich war so ein Klassikkind, sage ich immer. Also ich habe viel Klassik gehört, höchstens mal irgendwie eine Single habe ich mir dann mal von Busted gekauft. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Irgendwie Rockband, aber sonst hatte ich nur Klassik-CDs. Und das hat sich so ein bisschen geöffnet, dass ich dann jetzt auch manchmal Indie höre oder so. Manchmal hatte ich auch mal eine Deutschrap-Phase, aber immer mal wieder, also auch immer wieder klassischen. Ja, hatte ich auch einen.
In der Sendung.
Bei mir war es ein bisschen anders. Also ich habe gar nicht mit Klavier angefangen, sondern mit Akkordeon, als ich 9 war. Und es ist so, dass meine Eltern beide jetzt nicht Musiker sind oder im Musikbereich irgendwie arbeiten oder auch eigentlich nicht wirklich ein Instrument gelernt haben, wobei das bei denen damals eher so aus Geldgründen war, so quasi so in der Nachkriegszeit groß geworden. Also die Begeisterung für Musik war schon da und ja, es wurden auch so Instrumente in die Hand genommen, aber und so kam das, glaube ich, auch, dass meine Eltern eben schön fanden, dass die Kinder eben, dass sie das den Kindern ermöglichen. Und so fing das erstmal mit dem Akkordeon an. Und da habe ich halt aber nicht klassische Musik gespielt, sondern eben so Unterhaltungsmusik. Und habe dann 2 Jahre später mit 11 Klavier angefangen. Und dann ein Jahr später auch Lehrer gewechselt und bin dann zu dem gekommen, der halt mir wirklich auch diese klassische Welt so nahegebracht hat und auch so eine super Förderung gemacht hat. Also der einfach gesehen hat, was da drin steckt und auch die Möglichkeiten hatte, das so aus mir rauszuholen. Und dann habe ich auch meinen Fokus sehr stark eben aufs Klavier verlagert und das Akkordeon erstmal lange Zeit so vernachlässigt und auch gar keinen Unterricht mehr genommen.
Und nun ist ja Klassik das eine, also Klassik, da können ja viele Leute noch so ein bisschen, wie man heute so schön sagt, connecten. Also das heißt, viele Menschen verstehen das, können das mitgehen und sagen, ja, das ist der Mozart und der Bach und dies und das. Aber neue Musik, und das muss man vielleicht erstmal erklären, wenn wir jetzt in diesem Zusammenhang von neuer Musik reden, dann meinen wir natürlich nicht neue Musik, die ist gerade erst erschienen, sondern neue Musik im Zusammenhang mit Klassik. Und das ist ja nochmal was ganz anderes. Wie kommt man denn dahin?
Ich bin da über eine Schullehrerin von mir dran geraten. Die hatte mir so einen Flyer in die Hand gedrückt. Da bin ich ihr auch noch bis heute dankbar, weil sie das wirklich initiiert hat, damit diesen Flyer. Und das war so eine Einladung zum Vorspiel fürs Landesjugendensemble für neue Musik, so hieß das damals. Das ist ein Landesjugendensemble, genau wie Landesjugendorchester, das gibt es auch in verschiedenen Bundesländern, oder Landesjugendjazzorchester, diese ganzen Sachen, die irgendwie auch so mit dem Landesmusikrat, also irgendwie öffentlich gefördert sind, aber eben spezialisiert auf neue Musik. Und da bin ich dann mit 14 oder 15 wirklich dran geraten und war natürlich auch durch die Komplexität, die Noten einfach mit sich bringen, erstmal also überwältigt, so auch überfordert. Aber ich muss sagen, die leitenden Personen waren da so unterstützend, dass das eben, dass ich da schnell auch mit den etwas älteren Leuten, ich war da schon sehr jung auch, irgendwann mithalten konnte. Und da habe ich viele Skills einfach gelernt, was genaues Lesen von Noten angeht, von Partituren, besonders auch Rhythmus ist da ja so ein Ding, dass man da Rhythmen spielen muss, die jetzt in der Klassik nicht so häufig vorkommen. Ich weiß nicht, Quintolen gegen Septolen oder Zwölftolen gegen Dreizehntolen oder ich weiß da gar nicht die Fachausdrücke, aber man kann sich vorstellen, so 12 Noten zur gleichen Zeit von in der rechten Hand zur gleichen Zeit wie 13 in der linken oder irgendwie sowas in der Art. Ne? Das sind dann wirklich so Sachen, die man irgendwie erstmal checken muss, aber irgendwann dann auch leichter abrufbar sind. Ne? Und die Vorstellung, was Musik kann, wurde auf jeden Fall in meinem Kopf sehr erweitert. Also
bei mir war es wieder ganz anders. Also ich finde das total spannend, jetzt auch nochmal so auch von meinem Kollegen, von Christoph, das so zu hören und gleichzeitig Revue passieren zu lassen, wie das eben dann bei mir war. Also ich weiß nur, ich habe immer, wenn ich schon als Jugendliche oder so mal in Berührung kam mit einem zeitgenössischen Stück, habe ich gemerkt, dass mich das reizt, dass ich da auch einen Zugang finde und dass ich das Gefühl habe, ja, da weiß ich irgendwie, was ich sagen möchte oder so. Und das ging mir schon eben so mit 14 oder wann ich da mal, hatte ich mal ein Prälude von Frank Martin gespielt, was eben auch von der Klangsprache her einfach nochmal anders war als irgendwie ein romantisches oder auch impressionistisches Stück. Mhm. Und dann habe ich das immer wieder so festgestellt, auch im Studium, obwohl ich da nie einen Schwerpunkt drauf hatte, aber immer eben dieses, ja, diese Bindung dahin oder diese Anziehung dahin und habe dann nach dem Studium so, auch als es darum ging, so eigene Projekte zu machen, da habe ich dann, da habe ich das dann ausgebaut und habe auch durchaus ein paar Solo-Projekte gemacht, wo ich halt so komplett zeitgenössische Werke auch mit drin habe, gerne auch mal eine Auftragskomposition vergeben und so und habe mich da sozusagen ausgelebt und zwar nicht nur am Klavier, sondern dann auch am Akkordeon. Das kam dann auch wieder auf den, also mit rein ins in meinen Beruf. Also ich habe das dann bewusst und gerne auch so gemischt an den Instrumenten, auch anderes Tasteninstrumentarium mit Toy-Piano oder auch Keyboards mal und so. Und da gibt's ja dann, kann man sich ja dann doch auch ziemlich ausleben. In der zeitgenössischen Musik gibt's einfach all diese Facetten oder diese Herangehensweisen eben an. Mit oder Umgang mit Musik und Klang.
Wie würdet ihr denn einem Menschen, der, sagen wir mal so, die nicht zeitgenössische Klassik normalerweise hört oder ja, vielleicht auch allen Menschen. Wie würdet ihr diesen Menschen neue Musik erklären? Was ist das Besondere an neuer Musik?
Was mir als erstes einfällt, ist so eine Erweiterungsgedanke. Also ganz konkret am Beispiel, was kann das Klavier mehr als ich drücke eine Taste runter und ein Ton entsteht? So gibt es zum Beispiel in unserem jetzigen Programm ein Stück von George Crumb, wo auch viel auf den Tasten stattfindet, aber eben das Pult wird dann rausgezogen aus dem Flügel und es liegen sozusagen die Saiten vollkommen frei. Und jetzt kann ich als Spieler oder Spielerin reingreifen und zum Beispiel Saiten abdämpfen. Das hat dann so einen anderen Sound einfach. Man kann sich das vorstellen, wie wenn man eine Gitarre spielt und mit der ganzen Hand die Saiten abdämpft, das ist dann so ein bisschen
Palmut, ja, ne?
Genau. Und es ist dann gedämpft oder es hat auf jeden Fall eine ganz andere Qualität. Oder ich kann in den Saiten zupfen. Oder ich kann die unteren Basssaiten, die tiefsten Saiten sind so umsponnen mit Draht auch noch. Das heißt, da sind so Riffel dran. Da kann ich mit dem Fingernagel entlang gehen. Das hat dann so ein, ja, je nachdem, in welchem Tempo man da auch mit dem Finger entlang geht, so ein ratschendes Geräusch oder fast so ein, bei ganz tiefen Saiten, so ein grölendes Geräusch. Das ist eine Sache, was man, das sind Sachen, die man machen kann, nur mit den Händen, so. Und dann gibt's noch die Möglichkeit, ein Klavier zu präparieren. Was heißt das? Man kann Radiergummi nehmen und zwischen zwei Saiten klemmen. Auch das gibt wieder so einen ganz anderen Sound. Oder eine Münze zwischen zwei Saiten. Das gibt dann so ein, das hat dann fast gar nichts mehr mit einem Klavierklang zu tun. Was damit zu tun, also wo man noch Klavier erkennt, ist der Anschlag, die Attack ist laut und dann verklingt's. Aber der Ton ist gar nicht mehr der gleiche. Es erscheinen fast mehrere Töne. Also Multiphonic nennt sich das. Also es ist nur nicht mehr nur das C1, was dann klingt, sondern ein ganzer Akkord, nur weil ich so eine Münze zwischen die Saiten geklemmt habe. Und das sind so Erweiterungen des Instrumentariums.
Klingt wahnsinnig spannend und vor allem nach ganz neuen körperlichen Fähigkeiten auch, die man da ja mitlernen muss, oder?
Das ist tatsächlich so. Also manchmal muss man sehr viel stehen am Klavier. Also man muss sich ja so rüberbeugen über die Saiten, um da was zu erreichen mit den Armen. Und das, wenn man gleichzeitig Pedal drücken muss, dann, ich habe da immer Schmerzen im rechten Knie, weil das so eine eigentlich eine total unbequeme Haltung ist. Ne? Also je nachdem, wie unangenehm das Stück dann geschrieben ist, sind das auch körperliche Effekte, die man da spürt. Ja.
Ja, und vielleicht ergänzend noch, weil auch die Frage kam, wie man so diese zeitgenössische Musik so ans Publikum bringt oder so. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, es gibt so, also vielleicht ist es zu kurz gefasst, die zwei Fraktionen oder drei, gibt so die Hörer oder die Zuhörer und Rinnen, die das total spannend finden. Also die quasi auch jetzt nicht mit einer festen Erwartung ans Hören gehen, sondern irgendwie neugierig sind, auch gerade wenn eben was ist, was man noch nicht kennt. Ja. Und die kann man, also finde ich, die lassen sich auch echt begeistern. Und dann gibt es viele, die halt irgendwie sich eine Anleitung wünschen oder die sozusagen die Gewohnheiten lieber haben und dann Schwierigkeiten haben mit der Musik, die halt das nicht erfüllt. Und dann kommt oft am Ende so, ja, das war ja interessant, das ist also, und entweder würde ich mir aber nicht nochmal anhören oder ja, interessant, und da merkt man so, ja, da arbeitet was bei denen weiter, also da hat man irgendwie was angestoßen, und ich glaube, das ist auch, finde ich, das, also wenn das passiert ist, finde ich schon ganz viel gewonnen, also dass man einfach quasi einen neuen Raum öffnet für jemanden, egal ob er da jetzt gleich begeistert ist, aber sondern einfach nur sieht so, okay, das gibt es auch. Also, und das ist etwas, was ich noch nicht kannte, aber es, ja, ist eine Erweiterung.
Mhm. Ja. Noch kurz zu dem, was man sich unter neuer Musik oder zeitgenössischer Musik vorstellen kann. Es wird auch so mit Extremen gespielt. Also es gibt dieses Stück 4 Minuten 33. Das ist, ja, denke ich, auch. Genau. Und es ist genau dieser Gedanke, was auch diese Frage, was ist noch Musik? Also es in diesem Stück ist 4 Minuten 33 einfach Stille. Genau. Und genau dieser Gedanke spielt halt in der neuen Musik eine große Rolle, eben auch formal oder vom Klang einfach zu erweitern und zu erforschen. Ich sage auch gerne experimentelle Musik, weil das ist genau das, was ich spannend daran finde, dass es eben wie ein Experiment gelingen kann oder es kann auch eben daneben gehen. Also es kann was rauskommen, was nicht geplant war, was ich vielleicht auch keiner anhören will, aber das nimmt man dann in Kauf. Natürlich sind da auch äußere Zwänge wie, ja, ich will ja auch mit der Musik, die ich mache, als Profi Geld verdienen, aber Experimente können auch daneben gehen. So. Aber den Gedanken finde ich auch einfach schön.
Den Mut zu haben, ne, das zu tun. Genau. Interessant finde ich, ist es denn so, dass in der zeitgenössischen Musik auch durchaus improvisiert wird?
Auf jeden Fall. Also das ist eben auch eigentlich das Schöne an der zeitgenössischen Musik, dass es auch diese Freiheit gibt. Also das ist sozusagen dann aber vom Komponisten oder der Komponistin auch so dann niedergeschrieben. Mhm. Das können Passagen sein, die improvisatorisch sind, oder gibt ja auch so grafische Notationen, also quasi Stücke, wo gar keine Noten aufgeschrieben sind, aber wo man über Formen oder ja grafische Zeichen eben sich quasi also erkennen kann, in welche Richtung dieses Musikstück geht und da quasi eine Umsetzung findet, klanglich und mit den Tönen. Also das kann auch sein, dass eben bestimmte Tonhöhen, ungefähre Tonhöhen damit ersichtlich sind. Aber es lässt halt durchaus Spielraum für die Interpretation und die improvisatorische Freiheiten.
Ich frage mich gerade nämlich, ist denn nur die Instrumentierung sozusagen der Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel mal Free Jazz und zeitgenössischer Musik, um es mal so ein bisschen nassforsch zu fragen?
Ich kenne mich mit Free Jazz nicht so aus. Es gibt da, ich denke, das ist wie so vieles auf einer Skala zu betrachten. Also es gibt nicht schwarz und weiß. Mhm. Ich würde sagen, die Planung von einem Stück, die kann fixiert sein. Das heißt, ich schreibe Noten auf. Ich mache mir lange Gedanken. Ich mache mir ein halbes Jahr einen Gedanken. Wie läuft das formal ab? Welche Klänge benutze ich? Da ist dann nicht mehr viel Spontanität.
Verstehe.
Aber genauso gut kann sich ein Jazzer Gedanken machen, wie mache ich ein formales Stück und schreibt es nicht auf oder schreibt es doch auf. Also es gibt einfach, ich glaube, das ist
fließend.
Fließend, genau.
Ja. Und dann Was mir dazu noch einfällt, also wenn man jetzt mal Free Jazz nimmt als auch eine Form, wo eben der improvisatorische Anteil sehr hoch ist, gibt es ja im Vergleich eben auch also komplett improvisierte neue Musik, also ne, ohne, also wo man quasi eigentlich durch, also auch komponiert durchs Improvisieren. Und ich glaube, dass diese die Musiker und Musikerinnen, die das machen, die kommen, haben ja einen unterschiedlichen Background. Also und man nimmt sozusagen eigentlich in den Jahren, wo man sich da formt und wo man Instrument lernt und die Musik kennenlernt, integriert man ja ganz viel Musik oder verinnerlicht das. Also man hat über von den Jahrhunderten quasi eigentlich die Musik irgendwie in sich. Und ich glaube, dass daraus sich auch ergibt, wie man dann improvisiert. Also je nachdem, welche Kenntnisse man da hat oder was man auch Vorlieben, welche Vorlieben man hat, improvisiert eben jemand im Free Jazz, also hat eine etwas andere Klangsprache als jemand, der zeitgenössisch frei improvisiert, obwohl es da schon auch deutliche Überschneidungen gibt.
Mhm. Ich finde die Frage nämlich deswegen so spannend, weil meine Kollegin liebt Free Jazz, zeitgenössische Musik nicht ganz so sehr, ne?
Das muss sich ändern, also nach allem, was ich heute höre, habe ich nur spannend. Die falschen Ecken gehört.
Das ist total interessant, warum das so ist.
Das ist aber auch das Bild, was ich, also dieser fließende Übergang ist, ist ein Bild, das sich auch mir gezeigt hat. Jetzt, es gibt in Köln dieses Acht-Brücken-Festival, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, ist ein Festival für zeitgenössische Musik. Und da haben Dorit und ich beide in einem Projekt mitgewirkt, wo ganz viele Leute nicht das Instrument gespielt haben, was sie eigentlich spielen. Ich habe so Gläser gespielt, also Weingläser, die mikrotonal gestimmt waren. Das war ein Stück von Simon Rummel. Und diese Leute, die da alle in diesem Orchester, das war ein richtiges kleines Orchester, zusammengekommen sind, waren Abbild der freien Szene. Und das waren, ich kannte da Leute, halt Jazzstudenten, als ich an der Musikhochschule studiert hatte, und Leute, die halt aus der Klassik kamen. Also das vermischte sich auch in diesem Projekt einfach die Sparten, aus denen man so kommt. Und das fand ich auch total schön zu sehen, dass sich das eben so vermischt. Und das ist nicht diese, an der Hochschule war das noch sehr, ja, getrennt. Also das sind die Jazzer und das sind die Klassiker. Aber in diesem Projekt hat sich's schön vermischt. Ja,
ja, ich habe gerade noch überlegt, so, weil ich hing da noch an Jennys Vorlieben oder weniger Vorlieben, dass also ich mir noch so kam, dass wirklich die zeitgenössische Musik ja so ein breites Spektrum auch hat, natürlich, weil wir sprechen ja schon über 100 Jahre von irgendwie neuer Musik oder so. Und das ist natürlich ein ganz breites Feld. Und ich glaube aber tatsächlich auch, dass vielen Leuten diese Vielfalt nicht so bekannt ist und dass sich irgendwie komischerweise bei vielen auch so eher so ein Abbild davon da ist, so dass es halt so schräge Musik ist, die die irgendwie nicht eingängig ist und auch nicht leicht zu hören ist und ja, irgendwie deswegen hört man sie irgendwie nicht so. Und deswegen mache ich sie auch, deswegen habe ich auch so einen Antrieb, weil ich möchte gerne auch zeigen, welche Vielfalt es da in dem Bereich gibt und dass das natürlich auch voll am Zahn der Zeit ist, weil das sind die Stücke, die heute geschrieben werden. Also aktueller geht es nicht, wenn man jetzt auch neue Kompositionen aufführt.
Ja, genau. Ich höre ja auch nicht auf und ich lasse ja auch nicht nach. Ne? Also es wird ja immer wieder neue Musik in dieser Sendung gespielt.
Ich liebe ja auch Experimente. Es gehen einfach nicht alle gut, haben wir schon gehört. Auch so, wenn ich,
Aber wir haben ja gerade schon über Projekte gesprochen und Projekt ist ja ein sehr, sehr gutes Stichwort. Denn ihr habt ein Projekt und zwar ein Projekt, da geht es um vierhändiges Klavier. Das ist ja auch schon wieder sowas Besonderes. Neue Musik plus vierhändiges Klavierspiel. Wie ist es denn nun dazu gekommen? Was war der Ansporn für dieses Projekt und dann auch noch vierhändig?
Also Dorit hat es eben schon kurz erwähnt, dass wir beide so einen Background haben, vierhändig spielen. Ich war auch so Klassikkind, nenne ich mich, und ich war so ein Jugendmusiziert-Kind. Ich habe auch jedes Mal, wenn vierhändig jugendmusiziert war, dann mitgemacht. Es hat mir total Spaß gemacht. Also es ist auch das, was mich so an der Musik gehalten hat. Also alleine im stillen Kämmerlein üben ist total toll als Kind. Naja, vor allem ist toll, mit anderen zu spielen. Ne? Und das war halt die Luisa im Orde, hieß sie, die ist heute auch Pianistin, die Tochter von meiner Klavierlehrerin damals. Und wir haben zusammen Vierendich gespielt. Und deswegen, und Dorit hatte, so hast du auch eben erzählt, auch ein Background mit vierendiger Klaviermusik. Und dann war es eigentlich fast ein logischer Schluss, dass wir vierhändige Klaviermusik mit zeitgenössischer Musik, was ja auch unsere gemeinsame Vergangenheit ist, verbinden. Genau.
Und es war allerdings noch, also
ja,
ich wollte nur ergänzen, dass es schon auch offen war, erst noch spielen wir Stücke an einem Klavier vierhändig oder Stücke, die für zwei Klaviere geschrieben sind. Da gibt es ja auch ein großes Repertoire. Mhm. Es ist natürlich logistisch etwas schwieriger, wenn man zwei Klaviere oder zwei Flügel hat man jetzt nicht mal ebenso im Studio stehen. Aber die Literatur ist natürlich auch toll. Und es zeichnete sich aber dann bei uns beiden ab, dass wir auch interessiert waren daran, dieses Spiel nebeneinander an einem Instrument sich zurechtfinden, auch mit dieser Nähe, die nicht immer ganz einfach ist, also rein organisatorisch da auf der Tastatur. Aber wir fanden das erstmal fürs Erstprogramm, hat uns das erstmal gereizt.
Was ist das Besondere an eurem Programm? Was zeichnet es aus? Was unterscheidet es von anderen? Was ist das, was ihr am coolsten findet an eurem Programm?
Für mich ist es die Gleichberechtigung von klassischer Musik, wobei man natürlich dann so sagen muss, Bach ist ja nicht mehr Klassik, eher romantische Musik, Bach-Bearbeitungen, die sich so inselartig da durchziehen, also auch als Bindeglied zwischen zeitgenössischer Musik und alter Musik und der neuen Musik. Mhm. Und ich habe auch jetzt in den Konzerten das Feedback gekriegt, dass es selten ist, dass man das hört. Also, dass Leute sich, außer vielleicht mal Bach in neue Musikprogramme mit aufzunehmen, aber einen Schubert in neue Musikprogramme aufzunehmen. Oder ein Mozart. Also gerade Mozart, das clasht schon ganz schön. Und das ist eine schöne Kombination, finde ich, dass man eben das Altbekannte auch anders wieder hört, wenn man dazwischen dann mal so einen Crump gehört hat oder ein ganz neues Stück, wo irgendwie ein Zuspiel dabei ist oder wo Sprache mitspielt. Oder das ist auf jeden Fall was ich besonders finde an unserem Programm. Mhm.
Ihr müsst euch ja, also ihr habt viel Erfahrung im vierhändigen Spielen, aber noch nicht so lange miteinander. Und ich frage mich, hat es eine Zeit gedauert, bis ihr euch aufeinander eingestellt habt oder ging das total einfach? Oder gibt es vielleicht auch etwas, das ist jetzt eine etwas geladene Frage, dass ihr aneinander, wo ihr sagt, oh, das macht die immer. So, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen.
Also das war auf jeden Fall eine spannende Annäherung, sage ich mal so. Man muss auch sagen, wir haben mittlerweile echt super viel Zeit miteinander verbracht. Also so ein ganzes Programm, wie wir das jetzt auf die Bühne gebracht haben, ist ja eh schon mal lang, rein zeitlich, zweimal 45 Minuten. Und wir haben das so innerhalb, also Anfang des Jahres haben wir es angefangen, also im halben Jahr sozusagen uns quasi einstudiert und auch gemerkt, dass das unglaublich viel Zeit auch braucht und haben dann quasi auch die Probenzeiten intensiviert, also bis zu 3-4 Mal in der Woche und dann immer auch so 5 Stunden, weil das, ja, man sich drauf einspielen, also weil es einfach viel zu arbeiten gibt, zu zweit. Genau.
Und also ich finde, der Prozess des Kennenlernens ist auch immer noch nicht zu Ende. Also es ist jetzt, wie lange proben wir jetzt Dorit? Seit weniger als einem Jahr auf jeden Fall.
Ja.
Und man kann das vielleicht mit einer Beziehung vergleichen, also in welche Richtung auch immer. Es ist eine Beziehung, die man irgendwie eingeht. Und man kennt sich nach einem Dreivierteljahr, fängt man dann vielleicht mal, ist die rosa-rote Brille, zieht man sie ab. Nee, es hat genauso einen Verlauf wie eine Beziehung. Man lernt sich kennen. Es gibt Sachen, wie, also du hast eben gefragt nach, ich fang mal bei mir an. Ich weiß, wir machen schon Witze drüber, dass ich morgens bis 12 Uhr mittags erstmal ein bisschen brauche, um dass meine Laune hochfährt. Und das hat natürlich auch Einfluss auf Probenarbeit, ne? Dass ich dann erstmal bis 12 Uhr schweigsam bin, dann esse ich ein paar Mandeln und trinke ein Glas Wasser und dann geht es mir schon besser. Genau solche Sachen, so lernt man sich irgendwie kennen. Ne?
Mhm. Ja. Und mir fällt auch was ein, was es vielleicht nochmal veranschaulicht. Also ich war zu Anfang zurückhaltend, ich glaube, Christoph auch, also der so, also weil man eben auch so nah beisammen sitzt, hat man nicht so viel Platz, wie wenn man alleine am Klavier sitzt. Und man muss sich dann so ein bisschen einschränken. Und ich hatte dann zu Anfang so die Tendenz halt, wirklich auch mich so, meinen linken Arm, wenn ich oben saß, quasi so nicht zu weit auszufahren, dass ich jetzt nicht den Christoph störe. Und es hat ein bisschen gebraucht, bis ich dann gedacht habe, oh, ich muss das jetzt mal ansprechen, weil ich ja gar nicht weiß, ob das für ihn eine Störung ist oder ob wir vielleicht auch eine Lösung finden, wie wir uns quasi da koordinieren. Und das war dann total hilfreich. Also dann haben wir halt geschaut, wie geht das, und derjenige fühlte sich dann auch nicht irgendwie blöd angemacht, nur weil da der Ellbogen irgendwie kam, sondern es war irgendwie, war einfach nur klar, okay, das ist nicht ganz einfach, aber lässt sich lösen oder braucht auch immer wieder die Aussprache darüber.
Ja, das klingt wirklich nach einer Allegorie für jede Art von Beziehung.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Es ist auch in einem Programmtext, also wir spielen ein Stück von Dai Fujikura. Das ist ein japanischer Komponist und der hat in so einem Programmtext auch den Witz gemacht, dass eben er sich so ein bisschen, besonders in diesem Stück, das er auch für ein befreundetes Ehepaar geschrieben hat, sich so als so ein Kuppler sieht, also oder wie so eine Dating-Agentur. Er sagt so, man muss nicht verheiratet sein, um dieses Stück spielen zu können, aber es kann ja der Anfang sein. So. Und genau,
und von Beziehung gesprochen, es geht eben ganz viel auch in dieser, gerade in dieser vierjährigen Arbeit, um Raum, also Raum geben, Raum nehmen, also das, was man ja auch aus der Beziehung so kennt, dass das ein Prozess ist, wie man das hinkriegt eben.
Wie reagieren denn die Zuschauerinnen und ZuhörerInnen auf das, was ihr da so macht? Was bekommt ihr für eine Resonanz? Was bekommt ihr für ein Feedback für das, was ihr da so macht?
Fängst du an, Christoph?
fang du doch an, Deut.
Ja.
Ich hatte eben schon mal angerissen, dass gerade dieses Nebeneinander von Klassik und neue Musik auf jeden Fall als was Besonderes wahrgenommen wird und noch nicht so oft gehört wahrgenommen wird.
Ja, also wir haben auch, also so viel Erfahrung mit Publikum haben wir noch nicht. Wir haben jetzt 3 Konzerte gespielt, in Köln, Bonn und München. Und davor noch haben wir auch noch 2 Hauskonzerte gemacht, muss man dazu sagen, im Bekanntenkreis sozusagen. Das war auch sehr schön. Also, und da waren wir quasi auch noch mehr auf Tuchfühlung, weil uns da auch einige der Zuhörerinnen kannten. Und es war schon auch oft echt eine Begeisterung da. Mhm. Also auch so zu sehen, wie zwei sich also in den schwierigsten Konstellationen auch koordinieren. Weil, also jetzt muss man auch sagen, gerade bei den zeitgenössischen Stücken ist es eben nicht mehr so, dass es diese klassische Aufteilung der Tastatur gibt, der eine oben, der andere unten oder eine obere und untere Hälfte, sondern dass sich das quasi überlappt. Und das macht es eben auch zum Teil ein bisschen akrobatisch. Also wenn sich quasi der eine Arm das einen unter dem anderen irgendwie durchfädelt und dann um oben einen Ton zu spielen oder ne, man hat dann schon ziemliche Körperverrenkungen und das ist natürlich optisch auch für Leute, die zuhören, spannend zu sehen oder auch so, dass man sich denkt, boah, ey, wie kriegen die das denn hin? Also das ist ja, und es ist auch schwierig, also ja.
Ja, gerade bei den Hauskonzerten ist natürlich, also diese vorbereitenden Konzerte waren die Reaktion so viel noch unmittelbarer als in einem Konzertsaal zum Beispiel. Und wir moderieren die Konzerte und wenn man dann ankündigt, ja, da löst sich diese Rollenverteilung so ein bisschen auf, oben und unten. Und es geht auch um die Choreografie der Arme und Hände und Finger und auch Füße. Dann war vor dem Stück, das dann so angekündigt wurde, auch ein großes Stühlerücken. Und dann, damit alle auch einen Blick eben auf unsere Hände und eben das, was wichtig ist, drauf. Das hat uns sehr gefreut, weil das Programm beschäftigt sich ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, mit dem Thema Nähe. Und je näher dann die Zuschauer kamen, desto mehr habe ich gedacht, jo, genau so soll es sein. Also, dass diese Distanz zum Publikum auch so ein bisschen aufgelöst wird. Das ist auch so eine Aufgabe, die ich so für unser Projekt halt auch sehe. Es ist schwieriger in einem Konzertsaal als in so einem intimen Hauskonzert-Setting, aber ist auf jeden Fall erwünscht, dass man guckt und nahe kommt. Und mir fällt noch was, ein Feedback ein. Wir haben eine Stilberaterin gefragt, ob sie auf unser Konzert zuschneidet die Klamotten, die wir anziehen. Und wir haben so, vielleicht, ich weiß nicht, ob man im Internet dann sieht, was wir dann anhaben. Wir haben so ein Foto gemacht. Dorit hat so ein rotes Oberteil an und ich habe so blaue Ärmel, und die auch eben die Bewegung und eben diese Choreografie einfach betonen oder auch viel visuell erfahrbarer machen, als würde man eben jeder schwarzes Hemd an hätte oder unsere Arme sehen ohne Ärmel. Also gerade dieser Kontrast, und das wurde auch positiv aufgenommen, dass es eben irgendwie durchdacht ist, wie wir uns auch kleiden. Ja,
ja, toller Gedanke, noch so eine visuelle Komponente.
Auf die Frage, ne, wie das Programm auch ankommt, fiel mir noch ein, dass wir auch sehr berührte Rückmeldung bekommen haben. Also die zum Beispiel diese Bach-Choralbearbeitungen, die gehen schon auch sehr unter die Haut, insbesondere eines davon. Und also da kam einfach, also auch unserer Gastgeberin kamen da die Tränen. Das habe ich auch, ja, und das habe ich in einem anderen Konzert, habe ich das auch gesehen, mit Blick ins Publikum beim Applaus, dachte ich so, wow, da ist eine echt total berührt, das ist ja, ja total schön. Und auch zum Beispiel der Schubert, die Fantasie F-Moll von Schubert, die ist so ein großes Werk, was einfach auch in seiner, also im Umfang von knapp 20 Minuten einfach die Leute dermaßen mitnimmt, dass die da auch echt geflasht sind davon und ja, einfach berührt. Und ja, das ist einfach auch schön, wenn so Rückmeldungen kommen. Oder gab auch so eine Rückmeldung mal, dass eine gesagt hat, sie kennt das Stück, aber sie hat es noch nie so gut verstanden, also von der Form her, vom Aufbau her. Und ja, das ist natürlich total schön, wenn das gelingt.
Ja, auf jeden Fall.
Toll. Ihr habt in eurem Programm auch eine Sportpsychologin bei einzelnen Terminen dabei, Dr. Lisa Musculus. Und ich wollte euch eigentlich fragen, warum? Ihr habt schon erwähnt, dass es ein bisschen akrobatisch wird und sie gibt einen wissenschaftlichen Impuls dazu. Wie ist es dazu gekommen? Was ist eure Idee dahinter?
Wir haben uns gedacht, es wäre interessant, einen außermusikalischen Input noch zu haben. Und dann haben wir überlegt, ja, eine Psychologin vielleicht, weil gerade das Thema Nähe ist ja, also eben haben wir über Beziehung gesprochen, spielt immer wieder eine Rolle. Nähe und Distanz spielt eine Rolle. Dann haben wir gedacht, wir haben unterschiedlich überlegt, Sexualtherapeut, Beziehungspaartherapeut, wo Nähe und Distanz eine Rolle spielt. Und dann war es eigentlich der Kontakt über die Komponistin, für die wir den Auftrag, also eine Auftragskomposition vergeben haben, die Yoshiya Kumara, die hat uns dann auf die Lisa gebracht, Lisa Musculus, die dann Sportpsychologin war, aber sich eben auch ja mit Nähephänomenen dann halt aus der Sicht von der Sportpsychologin beschäftigt, aber trotzdem hat es für uns sehr gepasst. Also eines ihrer Themen war, wie macht sich das High Five vor einem Wettkampf in den Ergebnissen oder in der sportlichen Leistung bemerkbar. Also auch wieder ein Kontakt zwischen Körpern, wo man eigentlich denkt, ja, es passiert, aber es hat halt messbare Effekte. So. Und das fanden wir einfach interessant, das mit einzubinden. Auch nochmal als Kontrast zu so einem Standard Klavierkonzertprogramm. So.
Tolle Idee.
Also ist für uns auch praktisch ein Experiment. Also man kann sich ja vorher auch immer viel überlegen, also auch im Austausch mit der Lisa. Klar hat mir Ideen und so, aber wie es dann tatsächlich in der Umsetzung ist, ist dann immer wieder nochmal anders. Also wie sich das dann im Kontext irgendwie fügt, wie das zwischen den Stücken irgendwie ist, wenn dann eben gesprochen wird und so. Und wir haben jetzt am Wochenende in Hamburg unser nächstes Konzert, wo sie wieder dabei ist. Und das ist dann das zweite Mal. Und es wird also für uns auch wieder spannend, wie es jetzt ist, nachdem wir zwischendurch noch zweimal das Programm ohne sie gemacht haben und da auch ein anderes Gefühl für den Gesamtabend jetzt ja auch mittlerweile haben. Hm.
Wie viele Konzerte werden es denn am Ende sein?
Hoffentlich viele.
Gibt es denn schon viele schöne Termine?
Ein paar. Also ich weiß ja nicht, wie schnell der Podcast gesendet wird. Also wie gesagt, am 13. Juli spielen wir in Hamburg im Tonalisaal.
Ja, das schaffen wir nicht mehr.
Und dann gibt es eine kleine Sommerpause auch für uns, die wir echt auch wohl verdient haben. Und dann machen wir am 14. September weiter in Frankfurt. Ah. Genau, da spielen wir auch das ganze Programm. Und dann sind wir allerdings vorher noch, Anfang September, sind wir zu Gast im Beethoven Piano Club in Bonn. Das ist eine Konzertreihe von der Susanne Kessel, die sie seit einem guten Jahr macht, wo es immer so ein Hauptprogramm gibt und dann noch ein Clubkonzert, wo eben viele Pianisten und Pianistinnen zusammenkommen und quasi diesen Abend gestalten, der auch meistens mindestens 3 Stunden dauert. Und da sind wir quasi im Clubprogramm mit dabei. Und ja, es wird sicherlich auch total bunt.
Und die Termine kann man bestimmt auch im Internet finden, bei euch auf der Homepage, nehme ich mal an, nicht wahr?
Mhm.
Wunderbar, dann verlinken wir das natürlich wunderbar in unseren Shownotes, damit ihr auch alle wisst, wo ihr hinpilgern müsst, um die beiden wunderbaren Menschen zu hören. Ihr habt ja jetzt was Neues gestartet und was Neues begonnen. Das hat jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dieser Konzertreihe was zu tun, aber merkt man eigentlich einen Unterschied? Weil wir hatten vorher unlängst mit Seth Alberts gesprochen, einem Gitarristen, einem klassischen Gitarristen, der uns berichtet hat, dass es schon ein bisschen anders geworden ist, nachdem jetzt Covid-19 oder Corona, wie man das auch immer nennen mag, vorbei ist. Die Menschen sind ein bisschen zurückhaltender und ängstlicher geworden. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen oder ist das bei euch eher gar kein Thema?
Ich glaube, unser Thema, größeres Thema war die EM. Also wir haben, wir haben an beiden Terminen Deutschlandspiele gehabt. Das letzte Konzert fing an als Viertelfinale, Nachspielzeit. Also wir hatten wirklich Konkurrenz. Aber das hat uns nicht daran gehindert, ein gutes Konzert abzuliefern. Und die Leute, die es dann auch wirklich interessiert, sind gekommen. Das war ein total schöner Abend. Also genau, von Corona haben wir da keine Einbußen bekommen in dieser Konzertreihe. Ja.
Ihr habt viel vom Experimentieren gesprochen. Wir haben kurz vom Improvisieren gesprochen und wie ihr zusammengewachsen seid mit der Zeit. Was ist denn etwas, wo ihr noch so richtig Bock drauf hättet, wenn, also euer neues Programm natürlich ewig läuft und alle Leute das sehen wollen, aber was wäre das nächste, wo ihr sagt, boah, wenn ich das einfach, wenn es keine Grenzen gäbe, Budget unendlich, da hätte ich mal richtig Lust drauf.
Also für mich ist Upscaling, also nicht mehr kompakt ein...
Nicht vierhändig, sondern zehn.
Ja, eher so, zumindest als ersten Schritt 2 Klaviere, also dass man wirklich... an 2 Flügeln spielt. Da gibt es noch mal ganz viel Literatur für. Und das einerseits und andererseits würde ich auch gerne das Thema Nähe noch weiter vertiefen. Also wir haben jetzt im Außermusikalischen dieses Thema bearbeitet. Das heißt, in den Entstehungsgeschichten, Schuberts Fantasie, die in Todesnähe geschrieben wurde, dann irgendwie Mozart, die geschwisterliche Nähe, wenn er es mit seiner Schwester gespielt hat. Solche Geschichten, die irgendwie zur Entstehung dazugehören. Mich würde noch interessieren, wie die Nähe und Distanz im Klanglichen sich widerspiegeln kann. Und da würde mich zum Beispiel einfach Mikrofonierung interessieren. Also es kann ja etwas sehr zum Beispiel weit weg klingen, also rein akustisch. Oder es kann was sehr nah klingen, zum Beispiel, vielleicht haben das Hörer schon mal gehört, ASMR, also so eine bestimmte Mikrofonierungstechnik, das ist wirklich, man jedes Schmatzen und jedes Klicken der Stimme oder der Stimmapparats oder so ganz extrem hört, und das ist einfach noch eine Welt, die wir noch mit dem Programm noch nicht behandelt haben, aber die auf jeden Fall noch viel Potenzial hat, auch für weitere Kompositionsaufträge. So.
Unbedingt. Ja.
Also bei mir ist es so, zum einen auch, zwei Klaviere reizt mich auch, und da hatten wir neulich mal kurz drüber gesprochen, es gibt zum Beispiel von Béla Bartók auch ein Stück für zwei Klaviere und zwei Schlagwerker. Ja. Das fände ich zum Beispiel auch ein tolles Projekt mal, so quasi dann sozusagen als Klavierduo auch noch in Interaktion zu gehen mit anderen Musikern für so ein Projekt. Finde ich ganz spannend. Und es gibt natürlich auch, auch noch viel klassische Musik, vierhändig, zu der ich auch Lust habe, so einfach das Repertoire erweitern, ist total schön. Oder sogar auch bei zeitgenössischer Musik hat man ja auch Möglichkeiten, mit elektronischen Instrumenten was zu machen. Also wir hatten auch mal überlegt, von Enno Poppe gibt es ein Stück Rad für zwei, also Keyboards sozusagen oder MIDI-Klaviere.
Sehr schön. Hatten wir schon in der Sendung Enno Poppe.
Genau. Und also so gibt es einzelne Werke und auch die auf jeden Fall noch interessant für uns sind.
Sehr schön. Dann wünschen wir zunächst einmal, dass dieses Programm lange gehen möge, dass viele Menschen dieses Programm sehen mögen. Geht hin und höret. Wir werden das alles verlinken, auf dass ihr die beiden hören möget und begeistert seid. Wir machen natürlich weiter hier. Es geht auch in dieser Sendung weiter, allerdings nur noch einmal. Da gibt es eine kleine Sommerpause. Dennoch haben wir das nächste Mal natürlich wieder Themen.
So ist es. Wir hören in der nächsten Woche wieder zwei Alben. Wir hören Zar und Pirate. Nee. Pirate? Jolifanto.
Ja.
Ich lerne etwas Neues kennen. So viel könnt ihr schon mal.
Zeitgenössischer Flamenco. Man darf gespannt sein.
Hervorragend. Okay. Jolifanto klingt auch wunderbar. Dann hören wir noch etwas ganz anderes, nämlich Waxahachie mit Tiger's Blood. Und für alle, die uns im Internet hören, wird ein Dithmarscher Urtyp in unseren Gläsern landen. Das werden wir nämlich verkosten.
Habe ich mir zu meinem Geburtstag gewünscht, und so soll es auch sein. Ihr wisst ja, ihr könnt uns unterstützen, weil das, was wir hier machen, ist für euch kostenlos, und so soll es natürlich auch bleiben. Für uns ist es das leider nicht. Und deswegen wäre es schön, wenn ihr uns unterstützen mögt, dann steht das alles bei feuilletöne.de, wie man das machen kann. Ihr könnt Merch kaufen, ihr könnt uns auch irgendwie anders unterstützen finanziell, wenn ihr mögt. Wenn ihr das nicht könnt oder wollt, dann gibt es natürlich auch immer noch die Möglichkeit, uns bei den entsprechenden Plattformen zu folgen, sei es bei Spotify oder bei Apple Podcast oder sonst wo, wo man uns überall hören kann. Ihr könnt das alles auf feuilletöne.de nachlesen, wo wir überall zugegen sind. Liked uns, kommentiert uns. Ihr wisst ja, ist alles heutzutage so wichtig, ne? Das ist ja nun mal leider so.
Die Algorithmen, ja.
Die Algorithmen, von denen immer alle reden, genau. Wenn ihr das gemacht habt, dann ist die Woche zu Ende. Dann sind wir wieder da. Wir bedanken uns nochmal ganz recht herzlich bei Dorit und Christoph. Das war uns eine große Freude. Es hat viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
Ja, danke. Ebenfalls.
Ich bedanke mich auch. Danke euch.
Also geht hin und schaut euch das Klavierduo Bauerecker Stöber an, für alle, die am Anfang nicht aufgepasst haben. Die Namen nochmal.
Genau. Ja, bleibt uns nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.